Krimi-Duett, der Podcast für Spannungsliteratur.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krimi-Duett. Ich bin Caroline Frey und begrüße sehr herzlich euch da draußen und natürlich nicht minder herzlich meinen Co-Host Christian Koch.
Ich grüße dich herzlich, Caroline, und alle, die uns da draußen zuhören.
Christian ist Inhaber der Hemmet-Krimi-Buchhandlung in Berlin-Kreuzberg. Er macht aber auch noch andere Sachen. Zum Beispiel sitzt er in der Jury für den Deutschen Krimi-Preis oder er nimmt alle 14 Tage mit mir eine neue Folge Krimi-Duett, den Podcast über Spannungsliteratur, auf. Und ich freue mich sehr, dass in einem guten Jahr mein Thriller-Debüt erscheinen wird, denn ich liebe dieses Genre und das verbindet uns beide ja auch mit euch. Und in dieser Folge sprechen wir in zwei Stimmen ein Buch über Harlan Coben und wir sind sehr gespannt, wie ihr das Buch auch fandet, sowie über unsere Current Reads, sprich das, was auf unserem Nachttisch liegt. Und außerdem gibt es eine Buchempfehlung für einen Hörer. Ganz wichtige Info, alle Buchtitel findet ihr in den Shownotes bzw. Folgebeschreibungen. Ja, wir starten auch direkt rein. Wir gehen gleich in Medias Res. Einmal im Monat einigen wir uns ja bei zwei Stimmen ein Buch bzw. neuerdings ja auch Krimi-Duett Buchclub auf einen Titel und besprechen dieses Buch dann, ohne uns vorher natürlich abgesprochen zu haben. Wir wissen also nicht, wie wir es finden. Und diesmal war ich dran, drei Bücher vorzuschlagen. Es waren In tiefster Nacht von Harlan Coben, die Ladies von Amanda Hampson und City of Ruins von Don Winslow. Und ich fand, das war eine ganz schöne Mischung und das war auch so ein bisschen mal außerhalb meiner Lesekomfortzone. Also Harlan Coben habe ich schon mal was gelesen, ein oder zwei Romane, ist aber schon eine ganze Weile her. Und da dachte ich so, aha, da bin ich immer ganz interessiert, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, weil er halt so ein Ausnahmeautor ist. Also da bin ich immer sehr interessiert, wenn was Neues rauskommt. Ist ja aber auch so ein klassischer, würde ich fast sagen, Hochspannungs-Thriller-Autor. Da kannst du auch gleich nochmal was dazu sagen, Christian. Die Tea-Ladies fand ich ganz cool, weil das ist mal so Cozy Crime. Und das findet ja bei uns hier eigentlich im Podcast fast gar nicht statt. Ne? Das ist was, was wir beide, glaube ich, auch gar nicht so lesen. Und da dachte ich so, aber hey, warum nicht auch mal so ein bisschen das Spektrum erweitern und auch mal sowas mit in die Auswahl nehmen? Und dann eben City of Ruins von Don Winslow. Don Winslow ist ja irgendwie auch so ein großer Name in der Spannungsliteratur. Das ist allerdings der dritte Teil einer Trilogie. Und das, ich habe dann nachher auch gelesen, dass es schon besser wäre, wenn man die ersten beiden auch gelesen hat, wo wir wieder bei unserem Thema Serien sind. Der hatte aber schon auch ein paar Fans, also es hatten auch einige für Don Winslow gestimmt. Und ich werde sicherlich auch diese Trilogie, die soll tatsächlich auch sehr gut sein, die werde ich auch irgendwann mal lesen. Aber jetzt wurde es erstmal mit auch tatsächlich ziemlich großem Abstand Harlan Coben. Der ist ja, wie ich schon sagte, ein sehr, sehr, muss man wirklich sagen, sehr erfolgreicher Autor. Mit Abstand auch der erfolgreichste, den wir hier in dieser Rubrik bislang besprochen haben. Er hat 80 Millionen verkaufte Bücher, hat diverse Buchpreise gewonnen. Ich habe irgendwo, da muss ich nochmal gucken, Christian, ich weiß nicht, ob du das parat hast, aber in einem Jahr, glaube ich, die drei bedeutendsten Krimi-Preise gewonnen, ne? Unter anderem den Edgar Award. Er hat sage und schreibe, ich habe nochmal nachgeguckt, 9 Netflix-Adaptionen, also 9 seiner Romane wurden schon für Netflix adaptiert. Und das ist doch echt, muss man sagen, ne? Beeindruckend.
Ja, das ist absolut beeindruckend. Und dazu kommt ja, dass er auch ein Autor ist, der eine Serie hat. Er hat 12 Romane um Myron Bolitar. Der hat quasi 2 Berufe. Der ist privater Ermittler. Das kennen wir alle, aber kennen wir auch aus vielen Romanen. Aber sein zweiter Beruf ist, ich kann das nur in meinen Worten wiedergeben, der ist so eine Art Sportmanager. Und in jedem Myron Bolitar kommt ein anderer Sportler oder Sportlerin zu ihm mit einem Problem oder es gibt einen Fall. Das heißt, der eine hat mit Basketball, der andere mit Boxen, der dritte mit Golf zu tun. Und das ist sicherlich was, was mehr dem amerikanischen Markt entspricht. Aber was ihn immer ausgezeichnet hat, nach den ersten beiden Myron Bolitar-Romanen hat er angefangen, eigenständige zu schreiben, die auch anders sind, weil das sind wirklich Hochspannungs-Thriller. Und dazu gehört eben auch der Ausgesuchte in tiefster Nacht. Also es ist keiner aus der Serie, sondern es ist ein Standalone, ganz typisch für ihn. Und inzwischen, nach mehreren Anläufen, ist er auch in Deutschland ein sehr erfolgreicher Autor. Auch das ist mal wieder ein Fall, wo sein Verlag, der Goldmann Verlag, ihm wirklich die Treue gehalten hat. Ne, diese Myron Bolitar-Romane gibt es inzwischen, glaube ich, in der 4. Ausstattung. Das hat oft nicht so funktioniert. Dann kam wieder ein Eigenständiger, der gezündet hat, der sich gut verkauft hat. Und ich glaube, es ist einer der Fälle, wo du sagen kannst, mit jedem Jahr, wo er am Markt ist, mit jedem neuen Roman gewinnt er neue Leser dazu. Es gibt noch eine Minisache, die mich freut. Das ist auch gar nicht mehr so häufig. Ich habe jetzt nicht in jedes Buch reingeschaut, aber ich glaube, fast jeden Roman von ihm hat ein sehr renommierter Übersetzer, Gunnar Kwiecinski, übersetzt. Auch so eine Treue, das gibt es heute eher weniger. Ja, von daher bin ich mal gespannt, was wir gleich zu dem ausgewählten Buch In tiefster Nacht, was wir beide da so zu sagen haben und ob wir einer oder eher unterschiedlicher Meinung sind.
Ich kann das hier gerne auch nochmal nachreichen. Und zwar war er der erste Schriftsteller, dem es gelang, mit dem Edgar Allan Poe Award, dem Seamus Award und dem Anthony Award die drei wichtigsten US-amerikanischen Krimipreise zu gewinnen. Ich habe auch tatsächlich ein ganz besonderes Verhältnis zu Harlan Coben. Und zwar, also mehr als zu anderen Autoren, die ich jetzt vielleicht nicht so regelmäßig lese. Ich bin ja so ein Typ, der sich auch gerne mal weiterbildet. Ich sage ja immer, Lesen ist für Autoren und Autorinnen die beste Weiterbildung. Ja, Schreiben die beste Praxis, aber Lesen die beste Weiterbildung. Und man lernt wahnsinnig viel, wenn man gute Bücher liest, auch als Autorin. Aber ich mag auch gerne mal einen Schreibratgeber oder auch so, es gibt ja jetzt auch immer mehr diese Videokurse. Und ich bin tatsächlich in einem, BBC Maestro heißt der. Die haben auch andere, die haben zum Beispiel auch Ken Follett da, Lee Child macht da auch einen Kurs, ja, wie man Belletristik, wie man Thriller schreibt und unter anderem auch Harlan Coben. Und sein Thema ist eben, wie schreibt man einen guten Thriller? Und er ist tatsächlich ein, habe ich das Gefühl, auch ganz angenehmer Zeitgenosse. Also ich fand nicht nur seine Lektion, ob ich da jetzt immer mit übereinstimme, weil ich schon auch noch sagen würde, ich schreibe ein bisschen anders als er oder lege vielleicht auch auf andere Sachen Wert, aber man lernt einfach wahnsinnig viel und er ist auch so, finde ich, von seiner Art her, wie er so spricht, so einerseits sehr jovial, er wirkt auch sehr cool dafür, dass er wirklich so erfolgreich ist. Klar, das ist jetzt auch eine Aufzeichnung, ich habe ihn jetzt nicht persönlich getroffen. Aber ich finde das immer toll, wenn auch so die Großen, natürlich auch Ken Follett, der nochmal eine andere Liga ist, muss man ja so sagen, wenn die halt dann auch so ein bisschen einen reinschauen lassen in ihren Schreibprozess und wie sie es machen und man ihn da so über die Schulter schauen kann. Ich glaube, Christian, du hast auch mal gesagt, du hast ihn getroffen.
Ja, wir haben sehr früh, ich komme jetzt nicht wirklich auf das Jahr. Ich tippe mal, 2005 haben wir ihn über den Goldman Verlag oder mit Hilfe des Goldman Verlags eingeladen. Wir haben die Lesung auch zu einem Standalone damals in so einem kleinen Off-Theater in Kreuzberg gemacht. Ich war sehr gespannt, weil damals, muss ich sagen, war er in Deutschland schon Name, aber er war eben nicht so ein Megatyp. Es ist ja dann immer schon der spannendste Moment, wenn er sie reinkommt. Ne? Allein, wie sind die Blicke? Gibst du die Hand oder wartet dein Gegenüber einen Handkuss? Das weißt du ja vorher nicht unbedingt. Und in dem Fall war das ziemlich locker. Ich fand aber, dass er sehr gleichmäßig ernst geschaut hat. So, das kann ja aber erstmal alles bedeuten. Das kann ja sein, irgendwie der Flug war so anstrengend oder Mann, ich komme gerade aus dem Hotel, jetzt gleich die Lesung. Aber es war in keinster Weise unfreundlich. Mir ist das nur aufgefallen. Und dann war es wirklich eine ganz, ganz tolle Lesung von ihm. Tatsächlich auch, wie er liest, fand ich unglaublich melodisch, sehr betont, ohne dass es so effekthaschernd rüberkam. Und sein Übersetzer war auch mit dabei, wie gesagt, Gunnar Kwiecinski. Danach sind wir noch ein bisschen in dem Theater zusammengeblieben. Ist mir einfach aufgefallen, das ist sein Gesichtsausdruck. Ne, der ist relativ cool, trifft es nicht, weil cool hat ja oft sowas, oh, ich bin cool, ich bin von oben herab oder so. Es kann es ja auch sein, die Richtung, das ist gar nicht. Ich glaube, der hat selber erstmal geschaut, wo bin ich hier eigentlich gelandet. Und wir vom Hammett kamen dann auf die geniale Idee, hey, der Mann kommt aus Amerika, was essen Amerikaner gerne? Wir wissen das aus vielen Filmen und Kriminalromanen, die essen gern Hamburger. Also ich fand die Idee brillant. Wir haben ihn in eine heute nicht mehr existierende Kneipe, die ein junger Typ gemacht hat, eingeladen. Wir hatten vorher so für 12 Leute, da kommt ja immer noch so ein bisschen Begleitung mit, ne, vom Verlag, von Übersetzer, von ihm war, glaube ich, irgendein Bekannter aus Berlin, den er hier irgendwie getroffen hat, mit dabei, wir vom Hammett. Und ja, wie gesagt, wir hatten einen Tisch reserviert und dann habe ich ihm stolz erzählt, dass es hier auch Burger gibt. Da hat er sich nochmal umgeguckt und meinte, oh, das könnte spannend werden, was ich als Begriff vom Krimi-Autor natürlich wiederum sehr spannend finde. Und dann kam damals wirklich handgemacht die Burger auf den Tisch nach einer gewissen Wartezeit. Und das war, wir sprechen von ungefähr 2005, da gab es noch nicht so tolle Burgerläden. Da gab es irgendwelche Ketten mit wappigen Burgern, aber nicht wirklich handgemacht und geklopft und gute Brötchenhälften. Und ich natürlich stolz wie Bolle, weil ich dachte, das ist Amerika pur, der wird dir um den Hals fallen. Er hat den sicherlich zu zwei Dritteln gegessen, hat ihn dann weggeschoben und meinte, er wundert sich schon, wie man in diesem Land leben kann. Und da hat er dann immerhin danach angefangen zu lächeln. Und das war dann irgendwie der Eisbrecher. Und weil du das erwähnst, wie erfolgreich er ist, auch mit seinen Netflix-Sachen. Er hat uns damals eine Geschichte erzählt, die habe ich nicht glauben können, weil ich ja auch noch relativ neu in der Buchbranche war. Jedes seiner Bücher, und wenn es wirklich 2005 war, dann waren es damals schon sicherlich 8 Bücher oder 7, hatte eine Option auf eine Verfilmung. Und es ist zu keiner einzigen Verfilmung gekommen. Und er hat uns gesagt, er glaubt, dass er neben hochdekorierten Krimipreisen auch der Autor ist mit den meisten Filmoptionen, wo nichts von umgesetzt wurde. Was ihn wieder dazu gebracht hat, vielleicht sollte er kürzere Romane schreiben und einen pro Monat raushauen, weil dann könnte er mit den Optionen, mit den Filmoptionen, mit dem Geld davon leben. Und da dachte ich, das ist schon cooler Humor. Das war ein schöner, netter Abend. Und wie du gesagt hast, du kennst ihn ja dann von diesem Schreibkurs, Schreiblehrgang ein bisschen. Das ist ein, ich kann das nur wieder sagen, auch wenn das wie abgedroschen klingt, ein netter, bodenständiger Typ. Also der war vorher auch im Laden. Das finde ich immer cool, wenn die eingeladenen Autorinnen und Autoren auch das Hamlet sehen wollen. Also nicht nur, in welchem Theatersaal machen wir das oder in, was weiß ich, in welcher Kellergruft. Gab ja auch schon Kirchen und Sarglager. Sondern wenn die dann auch das Hamlet kurz angucken wollen. Er war beeindruckt, was wir da in englischen Büchern rumstehen haben, weil er meinte, das ist einfach eine ungewöhnliche Auswahl, die sehr von Individualität ausgeht. Und das findet er ziemlich cool. Ja, und das ist so meine kleine persönliche Begegnung. Und wenn ich den je sehe, werde ich ihm Lapskaus oder eine Bratwurst anbieten, aber nie wieder einen Hamburger.
Sehr gut. Hast du denn seit der Begegnung, also die ja jetzt auch schon 20 Jahre her ist, hast du seitdem nochmal ein Buch von ihm gelesen? Also bist du jemand, der viel von ihm auch liest?
Jein. Also ich habe früher sogar als einer der wenigen die Myron Bulitar gut gefunden, habe aber wirklich gemerkt, da stoße ich in puncto Empfehlungen an meine Grenzen. Ne, also die Leute, die haben auch Bücher gekauft, haben es gelesen und sagten, sorry, das ist nicht mein Stil. Als dann die Standalone, diese Hochspannungsthriller aufkam, war es ein bisschen einfacher. Ich habe von denen damals, also sage ich jetzt mal bis 2010 vielleicht 2 gelesen und dann habe ich wirklich jetzt überlegt, ich habe seitdem keinen einzigen Roman mehr von ihm gelesen. Und da kann ich wirklich sagen, ich selber war unsicher, erkenne ich den wieder als schreibender Mensch? Erinnere ich mich noch an die älteren, die ich gelesen habe? Also so von wegen, oh, der Stil hat sich geändert oder der Stil ist aber schon sehr ähnlich noch zu früher, ist vielleicht noch besser, noch perfekter geworden. Und das fand ich spannend. Aber Lesereindruck kommt ja gleich.
Sehr interessant, weil ich habe, wie gesagt, 1 oder 2 von ihm gelesen. Das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Also es müssen 5, 6, 7 Jahre sein. Und die sind mir auch nicht so, ich habe auch nochmal in mein Bücherregal geguckt, ich habe die nicht mehr gefunden. Also die sind mir nicht so nachhaltig im Gedächtnis geblieben, als dass ich dir jetzt sagen könnte, welche das von ihm sind. Ich habe ihn dann natürlich auf dem Schirm gehabt, weil man das ja mitbekommen hat, dass wirklich gefühlt jedes Jahr oder sogar noch öfter eine Netflix-Verfilmung von ihm kam. Und da habe ich auch 1 oder 2 geguckt. Das war auch völlig okay. Aber ich habe dann irgendwie keinen Roman mehr von ihm gelesen. Und da würde mich jetzt auch wirklich mal interessieren, da du jetzt ja auch wirklich jetzt schon seit einer ganzen Weile nichts von ihm gelesen hast, du hast es auch gerade angeteasert, du es wiedererkennst, seinen Stil, ob der sich geändert hat und. Aber wie war denn jetzt ganz allgemein dein Eindruck von In tiefster Nacht?
Also ich ziehe eine durchweg positive Bilanz. Ich kann wirklich sagen, dass er das Lesen von In tiefster Nacht Spaß bereitet hat, dass ich es in puncto, was ich von Harlan Coben von früher kannte, dass ich das sehr schnell wiedererkannt habe, wirklich mit den ersten Seiten. Das ist typisch für ihn. Das ist eben auch einer seiner Stärken und ganz klar auch sein Stilmittel. Erzählt dir auf den ersten 3 Seiten was, was dich reinzieht, wo du nah an der Hauptfigur bist. Na, hier ist es eben Sammy. Ein junger Ami, der nach seinem, ich glaube, College-Abschluss oder nach irgendeinem Abschluss eben mit so ein paar Halbfreunden, das sind noch nicht mal richtige Freunde, nach Europa fährt und sie sind gerade in Malaga und der steht so ein bisschen neben denen, weil irgendwie das dritte Bier schon getrunken und dann merkt er, dass er die eigentlich gar nicht so toll findet. Die sind laut, die sind so ein bisschen prollig und dann tanzt er und dann ist auf der Tanzfläche ein Mädchen, vielleicht ein Tick älter als er. Ja, und dann, ich sag's mal diplomatisch, funkt es zwischen den beiden und wie er diese Szene beschreibt und den kurzen Dialog zwischen denen auf der Tanzfläche, da dachte ich, das ist wirklich Harlan Coben, weil es ist ja eine unspektakuläre Szene. Ne? Es geht überhaupt nicht um Verbrechen, es geht nicht um, dass in diesem Nachtclub irgendwas Thriller-ähnliches passiert, sondern die lernen sich da einfach kennen. Da habe ich mich sehr an die Alten, mir ging es übrigens wie dir, könnte dir die Titel nicht mehr sagen. Ne? Ich weiß, dass ich die ersten beiden Myron Bolitar gelesen habe, dass bei einem Golf das Thema war, aber von den Standalones, wo ich ja auf alle Fälle zwei vor In tiefster Nacht gelesen habe, wüsste ich die Titel gar nicht mehr. Das ist auch bei mir nicht typisch, weil eigentlich habe ich ja so ein bisschen Elefantengedächtnis für Titel und Autoren, Autoren.
Man sollte sich auch nicht abschrecken lassen von diesem Stil, weil er redet einen ja die ganze Zeit an. Er sagt ja dann so, ja, wissen Sie. Ne? Also im Englischen dann you know, das ist natürlich noch ein bisschen gängiger als bei uns so. Aber das fand ich auch so speziell, da musste ich mich auch erstmal total drauf einlassen, weil das hast du doch im Thriller, also das hast du ja nicht so oft. Also oft hast du ja diesen sehr nüchternen Stil oder so, ne? Und dann aber dieses so sehr joviale, als ob dir so ein Kumpel eigentlich eine Geschichte erzählt.
Genau. Hey, setz dich mal in deinen Sessel zurück. Ich erzähle dir mal eine Geschichte, die mir gestern oder in dem Fall, in seinem Fall vor vielen Jahren passiert ist. Genauso habe ich es auch empfunden. Da habe ich mich kurz gefragt, war das früher auch schon so, also dieser Erzählstil?
Das habe ich mich auch gefragt. Fand Humor ist so ein ganz wichtiges Mittel auch in diesem Buch, das ganz allgegenwärtig ist. Da konnte ich mich nicht dran erinnern, ob das früher auch so war oder ob das jetzt neu ist.
Also das mit dem Jovial, da habe ich dann schon gedacht, das hätte mich noch mehr verwirrt, wenn es nicht früher auch schon gewesen wäre. Also auch diese Art Erzähltechnik hier. Wir kennen uns noch nicht so lange, aber die Geschichte muss ich dir erzählen. Nimm dir mal ein bisschen Zeit und hör zu. Du klappst das Buch auf und er spricht dich an. Ne, das hast du, ich würde sagen, nicht bei jedem Hundertsten, diese Art Erzählweise. Ne? Aber es funktioniert, finde ich. So ist es mir jedenfalls gegangen. Und ganz typisch für ihn, das ist mir sofort wieder eingefallen, über der ersten Szene, über dem ersten Kapitel ist ja auch eine Jahreszahl. Daran merkst du, ich glaube, es ist 2002 oder 2003, Malaga, Spanien, merkst du, wo du bist, aber dass es eben auch schon passiert ist. Weil klar ist, wenn du weiterliest, dieser Roman spielt ja im Hier und Jetzt. Also dir erzählt dieser damals noch sehr junge Sammy, was er da erlebt hat, was er mit ihr erlebt hat und was das bis heute mit ihm macht. Und das ist in den Standalones von ihm immer so gewesen. Ich kann mich zum Beispiel an den einen erinnern, da ging es um eine Entführung von Kindern und diese Szene wurde geschildert und dann gab es einen Cut und dann, was ist Jahre später, wo befinden wir uns jetzt und wie ist die Situation jetzt? Also das macht er, glaube ich, einfach gerne. Kann jetzt nicht beurteilen, ob das in allen von ihm ist, in allen Standalones, aber ist ganz klar ein Markenzeichen von ihm.
Ich mag das auch gerne bei ihm, diese Dual Timeline, ne? Also dass du diese zwei Zeitebenen hast und das dann immer mehr auch miteinander verschmilzt und du dann zu der Lösung kommst, obwohl ja die Jetztzeit schon deutlich präsenter ist. Wir müssen auch noch mal ganz kurz einen Schritt zurücktreten. Wir haben unserer Hörerschaft noch gar nicht gesagt, worum es überhaupt so richtig geht. Also für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, logischerweise, weil sie noch nicht irgendwie auf Instagram mit abgestimmt haben oder so. Der Sammy, der hat eben als junger Mensch, so wie Christian das richtig gesagt hat, sich mit der Anna angefreundet, sag ich mal so, hat eine Affäre in Spanien. Und dann nach ein paar Tagen wacht er aber auf und sie liegt quasi tot, ne, leblos neben ihm. Er verschwindet dann. Man muss dazu sagen, er ist auch ein US-Amerikaner pakistanischer Herkunft. Sein Vater hat dann auch zu ihm gesagt, pack deine 7 Sachen, du bist in einem fremden Land, du hast dunklere Haut, komm nach Hause. So, ne? Da liegt eine tote Frau neben oder eine blutende Frau neben dir. Er kommt dann wieder zurück, aber er hat das nie vergessen, ne? Diese ganze Situation. Die hat ihn auch, glaube ich, traumatisiert, das kann man schon so sagen. Und er wird dann Polizist, hat aber auch mit vielen Problemen zu kämpfen. Alkohol ist da ein ganz großes Thema. Seine Verlobte, was ja eigentlich das zweite Thema und auch der zweite Fall ist, um den es geht. Seine Verlobte wird ermordet. Er ermittelt dann auch in ihrem Fall und ja, ist einfach, würde ich schon so sagen, Mann, der viel erlebt hat und der eben auch damit sich hadert, aber Humor ist dafür ihn eben auch so ein Bewältigungsmechanismus. Und wir sind dann quasi wieder im Hier und Jetzt. Er gibt einen Kurs, nicht ganz so hochgehängt, wie der Harlan Coben das macht, sondern so ein bisschen abgehalftet in so einer, ich würde mal so sagen, so einem Volkshochschulverschnitt. Ja, also nicht mal so gut wie so eine Volkshochschule, was ja tolle Institutionen sind, um auch für einen Kleintaler irgendwie schreiben oder so zu lernen. Da sind auch wirklich so viele zwielichtige Gestalten und die helfen ihm dann aber bei der Aufklärung des Falls, weil diese Anna nämlich plötzlich, die eigentlich tot ist, die tot blutüberströmt neben ihm lag, steht plötzlich in diesem Raum, verschwindet dann aber wieder. Und wie fandst du denn das? Also er gilt ja so als Meister der Plottwists und Wendungen. Findest du, dass er diesem Titel mit In tiefster Nacht gerecht wird?
Das ist genau die Frage, die es mir schwer macht, detaillierte Bewertungen abzugeben. Klar ist, das ist mir auch beim Lesen vom Roman aufgefallen, er kann das. Ne? Er kann dich wirklich überraschen, egal wie viele Bücher in dieser Art du gelesen hast, ob du viel von ihm gelesen hast. Für jeden, der dieses Buch liest, kommen ja mehrere Sachen, die vollkommen überraschend sind. Und dass er nochmal so einen Plot-Twist, nochmal eine 180-Grad-Kurve macht, er kann das, das finde ich, kann er bis zum Ende, aber da trennt sich bei mir mein Lesegeschmack ein bisschen weg. Das ist mir dann manchmal schon too much. Also bei diesem Volkshochschulkurs ist es ja zum Beispiel, ich finde das cool, genau wie du das beschrieben hast, das ist ja irgendwie so eine, es könnte auch eine Fabrikruine sein. Und die Gestalten, die zu seinem Kurs kommen, ja, der auch mit so Sherlock Holmes Untertiteln übertitelt ist, sind ja auch eigenartige Gesellen, dass die dann im Endeffekt ihm im Verlaufe des Buches beim Erforschen und letztendlich ja Lösen des Falles oder zwei Fälle sind es letztendlich, ohne zu viel zu verraten, helfen. Boah, das ist dann schon ein bisschen hart an der Grenze von too much. Und eins ist mir wieder aufgefallen, aber das will ich nicht nörgelig sagen, sondern einfach als faire Bewertung. Harlan Coben lebt dafür, dass er Menschen und Figuren, auch zum Beispiel die Frau von Sammy, ne, die lebt, also nicht die verstorbene große Liebe, die dann plötzlich doch wieder auftaucht aus diesem Spanienurlaub, sondern mit der er zusammen ist, einen Sohn hat, die ist für mich der Inbegriff von einer konstruierten Nebenfigur. Also er leistet sich zwei, drei Klopfer ihr gegenüber, indem er ihr nämlich nicht alles erzählt, auch wirklich substanzielle, wichtige Sachen, und sie sagt, du wirst schon deine Gründe dafür haben oder du wirst es mir später ja doch erzählen. Wo ich denke, klar kannst du das so machen, aber du machst das, weil der Plot es so braucht. Und das ist, finde ich, vollkommen legitim. Ne? Da würde ich auch keinen Abzug für geben. Da nimmt er mich als Leser, mich persönlich als Christian Koch als Leser, ne, unabhängig, ob ich eine Buchhandlung habe, da nimmt er mich nicht mehr wirklich mit. Aber nichtsdestotrotz ist es, ich habe den ja relativ frisch beendet. Ich habe den in einem Stück zwei Drittel gelesen und dann so etwa das letzte Drittel in einem weiteren Versatz einen Tag später. Und ich habe mich so diebisch auf das Ende gefreut, weil ich wusste, er überrascht dich sowieso noch ein oder zweimal. Du brauchst ja gar keine eigene These aufstellen oder so. Ne? Das Buch kommt sehr gut bei mir weg.
Finde ich sehr interessant, dass du seine Frau ansprichst, die Molly heißt sie ja. Das ist auch übrigens so ein Thema mit den Namen. Seine Frau heißt Molly, sein Ex-Partner bei der Polizei heißt Marty und seine, oder Marty, dann, wenn man es so liest, und eine seiner Schülerinnen heißt Polly. Also da habe ich auch gedacht, Mensch, da ist so Polly, gerade Polly und Molly, da ist ja schon nochmal irgendwie, da sieht man auch, Namen sind wichtig. Und man bringt auch manchmal die so ein bisschen durcheinander, weil das Thema Figuren ist bei mir auch ein kleiner Kritikpunkt. Die sind mir, Sammy nehme ich jetzt mal aus, weil ich finde, der ist gut ausgearbeitet gewesen so. Auch mit seinem Vater. Übrigens, sein Vater, das fand ich ganz toll, dass da so die Weisheiten seines Vaters immer mal so zwei, dreimal reinkamen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, der Vater ist ja wirklich auch ein weiser Mensch. Ja, der hat so gute Weisheiten, Lebensweisheiten, die kann man sich wirklich notieren und aufschreiben. Und sein Vater ist ein Heiliger, aber seine Frau ist auch eine Heilige. Also was die mitmacht und wie die dann immer sagt, ah ja klar, Schatz, also davon träumt, glaube ich, jeder Mann irgendwie, der so eine Frau haben will. Neudeutsch würde man vielleicht sagen, sie ist vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, Christian, kennst du den Begriff des Pick-Me-Girls? Sagt dir das was? Ja.
Ja.
Du nix, genau. Also so ein bisschen so ist sie. Und das ist dann ein bisschen schade, weil, also klar, die haben eine coole Ehe und so, aber sie bleibt sehr blass. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, ne, dass sie eben nicht so gut ausgearbeitet ist. Da hat man dann manchmal das Gefühl, dass da noch, also da bin ich auch so ein Mensch, der, auch eine Leserin, die das gerne mag, wenn auch so die Nebenfiguren so ihre Geschichte haben und die auch noch ein bisschen mehr ausgearbeitet ist und man das auch spürt durch die Seiten hindurch. Und das ist genau so ein Thema mit der Atmosphäre. Für mich war einfach so Setting, Atmosphäre gut greifbar, weil ich aber auch so bin, dass ich, bei mir im Kopf läuft sowieso immer ein Film ab, wenn ich das lese, und ich fülle die Leerstellen auch sehr gut mit meiner eigenen Fantasie. Und ich war schon mal in Malaga, ich war schon mal in New York, das sind unsere beiden Settings. Das heißt, ich kenne das so, aber natürlich jetzt nicht jede Ecke da in Queens, wo er da auch war, war ich zum Beispiel noch nicht. Das heißt, mir fällt das nicht so schwer. Aber manch einem, der sagt, hä, hier kommt gar keine Atmosphäre auf, weil er das auch gar nicht beschreibt. Also jemand, der so etwas sucht, der ist bei Harlan Coben, glaube ich, nicht ganz richtig.
Ja, ich habe gerade überlegt, wo du das gesagt hast, mit jemandem, der Atmosphäre sucht, ne? Ohne was zu spoilern. Es geht ja auch um eine eminent einflussreiche Familie. Und die wohnt ja in so einem Anwesen mit, wie man sich das vorstellt, Riesenpark, Mauern drumherum, elektronische Tore, Sicherheitsleute. Da finde ich so ein bisschen, dass er bleibt zum Beispiel an dem Eingangstor hängen von der Beschreibung, wo ich denke, so ein Eingangstor macht nicht eine Atmosphäre von so einem Haus aus. Oder dass dich sowas erschlagen kann, dass du erstmal durch 700 Meter Park in der Ecke fahren musst, um ans Haus zu kommen. Ne, wo, was weiß ich, der Quadratmeter noch mehr kostet als in, was weiß ich, was sind angesagte Wohngebiete in Berlin, Berlin-Neukölln oder Grunewald oder was auch immer. Ne? Für jemanden, der so viel Wert auf Plot und Details legt, sind mir 3-4 Sachen aufgefallen. Und was du mit der Molly, mit seiner Frau erwähnst, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, weil, ne, das ist natürlich irgendwie Abzüge in der B-Note, aber wenn er diese wichtigen Nebenfiguren und sie ist seine Frau, sie ist wirklich eine wichtige Figur in dem Roman, auch für ihn, das ist ja ganz deutlich zu spüren. Und wenn er da noch einen Tick mehr Menschlichkeit reinbringen würde, also dass ich die plastisch vor mir sehe, dass ich ihre Reaktionen verstehen kann, dann wäre das wirklich Kuppe.
Ja, einfach diese Dreidimensionalität auch bei den Nebenfiguren und so und auch bei der reichen Familie zum Beispiel. Ne? Auch der Vater ist auch so eine Blaupause und das hatte ich schon so 2-3 Mal das Gefühl, dass er da so Stereotype auch einfach bedient und da wäre es schon cool gewesen, weil ich ihm das auch absolut logischerweise zutraue. Ja? Also der ist ja eigentlich auch ein Meister seines Faches, dass er da eben dann vielleicht nochmal die Extrameile geht und dann wäre das Buch vielleicht noch besser geworden. Aber ich muss auch sagen, ich habe das wirklich, wie du sagst, Abzüge in der B-Note, Meckern auf hohem Niveau, ich habe das auch sehr schnell durchgelesen, auch innerhalb von, ich glaube, 2 Tagen oder so. Deswegen würde ich mal sagen, Christian, kommen wir jetzt zu unserer Bewertung. Also unser absolutes Top-Label, was du ja vorletzten Folge bei 2 Stimmen ein Buch für Liz Nugent vergeben hast. Ein Muss in jedem Krimi-Bücherregal. Dann kriminell gute Unterhaltung. Solider Krimi mit kleinen Schwächen. Kann man, muss man aber nicht. Oder Finger weg. Was sagst du denn? Wie lautet dein Urteil?
Also ich finde schon, es ist kriminell gute Unterhaltung, weil ich finde, wenn du Bock hast, stundenlang in eine spannende Geschichte einzutauchen, ihn als Hauptfigur, sogar diese mega einflussreiche Familie nimmst und die 2-3 Überraschungen, selbst wenn du das erwartet hast, ich finde, es ist kriminell gute Unterhaltung. Das ist sicherlich kein Buch, was in 10 Jahren noch bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen wird oder meine Seele berührt oder mein Leben verändert. Aber wie viele Bücher tun das? Und dass ich mich nach 2 Dritteln eines Buches, weil Nacht und Tag kommt und dann bin ich aber morgens wieder dabei und freue mich auf das Ende, das habe ich auch nicht so oft. Ne? Also das möchte ich wirklich hier sicherstellen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ey, ich möchte was ich kaum außer Hand lege, ich habe Urlaub, ne, kannst du mir was empfehlen, wäre das ein Burner. Und ich weiß zum Beispiel, als ich das Buch beendet habe, habe ich sofort hier zu Hause bei mir, ich kann das online machen, in meiner Verkaufsdatenbank nachgeschaut, dass ich die deutsche Übersetzung da hatte, wusste ich aus dem Kopf, aber ich habe gedacht, sag mal, habe ich eigentlich das englische oder das amerikanische Original im Laden? Ich wusste es gar nicht. Ich wusste, da stehen 1, 2, 3 Harlan Coben, aber ob jetzt der, wusste ich gar nicht. Habe ich gesehen, nee, der ist auf Warenbestand 0 und habe ich gleich 1 oder 2 bestellt. Na, weil das ist eine Empfehlung.
Finde ich sehr gut zusammengefasst. Ich bin tatsächlich zwischen solider Krimi mit kleinen Schwächen und kriminell guter Unterhaltung, aber auch eher mit der Tendenz nach oben auf jeden Fall als nach unten. Das muss ich auch so deutlich sagen. Ich habe es ja, wie gesagt, auch sehr, sehr schnell durchgelesen. Man ist so durch die Seiten geflogen. Der Stil eben auch da sehr, sehr viel für tut. Man muss sich eben bewusst machen, dass es plot-driven ist. Ja, das heißt, das ist ein handlungsorientierter Thriller. Da stehen eben Konflikte, die Plot-Twists, die externen Ereignisse, diese Abfolge auch der Ermittlung. Ich finde, das hat ja auch sehr viel eigentlich von dem Krimi. Ne? Also es ist, das ist eben, er wirklich ermittelt einfach auch in diesem Fall. Und da steht im Vordergrund, und das ist halt nicht character-driven, wo ja dann viel so die Motivation, auch die Hintergrundgeschichte, die Gefühle, Gedanken und so weiter, auch die ich sag mal, nochmal ein bisschen feinere Ausarbeitung der Figuren im Vordergrund stehen. Und das muss aber auch ihr in dieser Art von Thriller gar nicht sein. Ja, die ist eben plot-driven und die ist rasant, obwohl es sogar für meinen Geschmack, für ihn sogar noch rasanter hätte sein können. Aber ich fand die Auflösung befriedigend, ich fand auch die Plot-Twists befriedigend und so. Es hat mich alles wirklich zufrieden zurückgelassen und deswegen, genau, wenn man sowas sucht und da Bock drauf hat, kann man da auf jeden Fall zugreifen und wird, denke ich mal, auch einen guten Read haben. Und jetzt kommen wir zu den Stimmen unserer Hörerschaft.
Der Christoph hat geschrieben, Vergangenheit und Gegenwart werden geschickt miteinander verwoben und die Auflösung liegt eher im menschlichen Bereich, nicht in technischen oder wirtschaftlichen Weltverschwörungen oder pathologischen Täterprofilen. Scheint mir im positiven Sinne typisch Coben zu sein. Ganz gut gefallen hat mir auch die Hauptfigur, selbst wenn er für einen gescheiterten und gebrochenen Kopf letztlich ein wenig zu perfekt und glatt rüberkommt. Dafür ist er sympathisch, was ich bei Cobens Personal nicht immer so empfinde. Gelungen fand ich auch die Idee, dass er seine Studentinnen und Studenten in seine Ermittlungen einbindet. Andererseits könnte ich aber auch in tiefster Nacht in ein oder zwei Jahren staunend nochmals lesen, weil ich wirklich alles vergessen haben werde. Für mich ist der Roman ein spannendes Buch für den Augenblick, keines, von dem man sich einen bleibenden Eindruck erwarten sollte. Und die Julie oder Julie hat geschrieben, mal was anderes als die ganzen düster-dunkel-Thriller, die es so gibt. Die Story ist zwar typisch für Thriller und auch gut und schlüssig, aber mich hat Coben vor allem mit seinem sarkastischen und witzigen Schreibstil gekriegt. Ja, danke euch. Nicht vergessen, ihr könnt zwei Stimmen, ein Buch bzw. den Krimi-Duett-Buchclub mitgestalten. Aktuelle Infos dazu findet ihr immer auf unseren Instagram-Kanälen und wer schnell liest, kann uns seine Meinung zu Deckname Bird per Mail an hallo@krimi-duett.de schicken oder via Instagram zusenden. Und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik, was liegt aktuell auf meinem Nachttisch? Was sind unsere Current Reads? Was lesen wir gerade? Christian, starte doch einfach mal.
Ich habe tatsächlich zwei Bücher, die ich begonnen habe. Das eine ist vom deutschen Autor Jan Kostin Wagner, wo ich überrascht war, dass jetzt 15. August ein neuer Roman von ihm auf dem Markt ist. Dieser Roman erscheint bei Galliani, wird heißen Eden und gehört nicht zu seinen bisherigen beiden kleinen Serien. Eine Serie, ich glaube 5 Bände waren es, spielen in Finnland. Kimmo Jönta, spielen in Turku, Finnland. Dann hat er noch eine kleinere Serie, die er zuletzt geschrieben hat, und zwei Ermittler, Ben Nevin und Christian Sandner, die spielen so Frankfurt-Rhein-Main-Gebiet. Und ja, ich finde es ja, wie gesagt, cool, wenn Leute dann von ihren Serien auch mal weggehen. Ne? Und deswegen bin ich nach wie vor sehr gespannt auf Eden, warum ich Jan Kostin Wagner ab und an, ich lese nicht jeden Roman von ihm, sie sind mir tatsächlich, das habe ich selten, manchmal zu melancholisch, zu traurig. Er hat immer nicht nur eine Ruhe da drin, sondern sehr ernste Themen, melancholischen Grundton. Er hat auch den Mut, seinen Figuren in den Romanen weh zu tun. Das ist mir nicht für jede Lesephase geeignet. Aber auf den freue ich mich jetzt. Ich finde auch das Thema spannend. Es geht um eine Familie hier in Deutschland, die kurz überlegt, dann aber mit Freude ihrer jungen Tochter ein teures Konzertticket schenkt. Und diese junge Tochter ist außer sich vor Freude. Es sind die besten Eltern der Welt natürlich. Und dann findet auf diesem Konzert ein Anschlag statt und dieses Mädchen stirbt. Und so verzweifelt die Eltern sind, sie kriegen dann mit, wie dieser Anschlag, speziell der Tod ihrer Tochter, politisch ausgeschlachtet wird. Und wie gesagt, ich habe es ja wirklich noch liegen und jetzt so 30 Seiten plus ein bisschen Blättern. Von da habe ich noch, natürlich noch keinen festen Eindruck, aber es scheint dann schon auch darum zu gehen, was das mit ihnen macht und was sie wiederum machen. Ja, das ist eins von zweien auf meinem Nachttisch.
Ich habe auch einen Thriller tatsächlich jetzt gerade beendet und habe da wirklich noch einen ganz, ganz frischen Leseeindruck. Und das ist von Lisa Jewell, Kein Hauch von Wahrheit. Und das ist vielleicht dem einen oder der anderen bekannt als None of This is True. Das ist vor 2 Jahren, glaube ich, rausgekommen, in der Originalsprache auf Englisch. Und es war ein Riesenhit, auch auf BookTok zum Beispiel, auf dem englischsprachigen BookTok. Und in Deutschland, habe ich aber das Gefühl, ist die Autorin irgendwie gar nicht so groß. Christian, korrigier mich da gerne. Die ist ja super erfolgreich auf dem angloamerikanischen Markt, ist eine britische Autorin, hat 10 Millionen Bücher verkauft. Aber hier in Deutschland sind einige von ihr bei Blanc-Vallée erschienen. Und dann jetzt aber dieses und auch ihr letztes, glaube ich, bei dem Hörbuchverlag Ronin. Ich würde es jetzt Ronin wie den Jean Reno-Film aussprechen. Die haben auch ihre Hörbücher tatsächlich vorher verlegt und jetzt anscheinend auch die gedruckten Bücher und E-Books. Da fand ich auch sehr besonders, oder?
Ja, eigentlich schon eine erstaunliche Geschichte, weil sie ja, finde ich, so von ihrem Portfolio ihrer Bücher plus ihrem Erfolg durchaus zu Blanc-Vallée passt. Na, also Blanc-Vallée ist ein extrem beliebter Verlag in dieser Art Richtung Spannungsliteratur. Liegt ja in großen Mengen bei den großen Buchhandelsketten aus. Was dazu geführt hat, dass sie nicht mehr mit ihr weitermachen, weiß ich jetzt auch nicht. Habe da auch nichts drüber gehört. Es kann sein, dass ein Vertrag ausgelaufen ist für, was weiß ich, 3 Bücher. Und der Verlag gesagt hat, du kannst gerne bei uns bleiben, aber für weniger Geld oder was auch immer. Aber ich meine, es ist immerhin cool, dass sie weiterhin auf Deutsch zu lesen ist. Finde ich dann schon fast wichtiger, als wenn jemand quasi verschwindet. Aber ich war da auch wirklich überrascht. Ich sehe es ja mal in meinen Vorschauen, was erscheint bei wem. Dieser Ronin Verlag nennt sich auch Verlag Sprechende Bücher, glaube ich, im Untertitel oder ist, irgendwo taucht das jedenfalls auf. Wir machen ja ein paar Bücher und da war ich auch schon überrascht. Einen zumindest so populären Namen vom englischen Markt ist das ja wirklich. Also ich glaube, die brauche ich jetzt nicht hinter, weiß ich nicht, Claire Douglas und anderen. Die kann man schon in einem Atemzug nennen. Ne, und ist ja auch eine sehr verlässliche Autorin. Alle 1,5 Jahre kommt ein neuer Roman. Das ist ja so der Rhythmus, den sich, glaube ich, die Verlage auch wünschen. Ja, aber das ist eben manchmal so.
Ja, 1998, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, war sogar ihr Debüt das am meisten verkaufte Debüt in ganz Großbritannien. Ne? Und seitdem ist sie eben auch immer regelmäßig auf der Bestsellerliste im angloamerikanischen Raum und so. Das finde ich schon sehr, sehr beachtlich. Vielleicht also, warum nicht ein Bestseller auf der Bestsellerliste für den Ronin Verlag? Das wäre zu wünschen, weil das Buch wird tatsächlich dem Hype gerecht. Ich habe es innerhalb von 24 Stunden durchgelesen. Also ich habe wirklich gesagt, den einen am Sack alles ab hier, ich bin hier nur am Lesen, weil das hat so eine Sogwirkung gehabt. Es geht nämlich um 2 Frauen, Alix und Josie heißen die und die sind am gleichen Tag geboren, im gleichen Krankenhaus und treffen an ihrem 45. Geburtstag im gleichen Restaurant aufeinander. Und Josie bekommt dann mit, dass Alix Geburtstag feiert, weil sie ist eine bekannte Podcasterin, kommt mit großer Entourage da ins Restaurant, während die Josie mit ihrem deutlich älteren Mann so ein bisschen trostlos da sitzt. Und das ist auch so, die führen 2 komplett unterschiedliche Leben. Alix eben sehr glamourös, ne, spielt in London, Josie sehr trostlos. Und Josie geht dann eben auf die Alix und sagt, hey, ich bin dein Geburtstagszwilling. Und sagt ihr, ich habe eine ganz bewegte Lebensgeschichte, willst du darüber nicht mal einen Podcast machen? Und die Alix ist so, dass sie sagt, ich bin jetzt gerade an so einem Punkt in meiner Karriere, wo ich was Neues machen will, ich stagniere so und diese Geschichte von der Josie gibt ihr dann wieder so Auftrieb und sie ist auch fasziniert von ihr, weiß aber nicht, was sie von ihr als Mensch halten soll. Und die Josie beginnt sie dann auch so ein bisschen zu stalken, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Und irgendwann gibt es dann aber so einen krassen Cut und man weiß überhaupt nicht mehr, was ist jetzt Wahrheit, was ist Fiktion, was war jetzt gelogen, was stimmt. Und wem kann ich überhaupt noch vertrauen? Wer ist gut und wer ist böse? Und sowas liebe ich ja immer. Also wenn du wirklich alles eigentlich hinterfragst, was du gerade gelesen hast, weil es ist auch, ich muss aber sagen, es ist nichts für Zartbeseitete. Es ist schon sehr hart. Es ist auch von den Themen sehr hart, ne? Also so auch Kindesmissbrauch und so ist ein Thema. Sowas lese ich ja eigentlich gar nicht gerne. Da wünscht man sich manchmal schon, ist aber auch ein Thema für eine andere Podcast-Folge, auch so Content Notes oder Trigger Warnings, manchmal auch bei Krimis oder Thrillern, wo jetzt natürlich jemand sagt, kannst du ja wohl denken, dass da hart zugeht in so einem Thriller. Aber ist ja nicht überall so, ne? Ist ja von der Themensetzung auch sehr, sehr breit gefächert. Aber das war so gut. Es ist noch nicht ganz 5 Sterne, aber es kratzt wirklich schon krass an dieser Marke. Und wer wirklich mal auch einen Thriller lesen will, der natürlich sehr eine weibliche Perspektive hat, aber wo du so auch durch die Seiten fliegst und nicht mehr weißt, was ist Wahrheit, was ist gelogen, der und auch einen coolen Twist halt haben will, der ist damit auch sehr, sehr gut bedient. Kann ich auf jeden Fall empfehlen und würde dem Buch auch den Erfolg hier in Deutschland wünschen. Was ist denn deine zweite Wahl, Christian? Oder was hast du noch auf deinem Nachttisch zu liegen?
Also, ich habe einen Roman einer, ich war in Brasilien geboren, aber in Argentinien lebenden Autorin namens Mariana Travassio. Der Roman wird heißen Ein Mann namens Loprete, ist eine September-Neuerscheinung im kleinen Pendragon Verlag, ein schmales, gebundenes Buch mit ungefähr nur 140 Seiten. Das war jetzt nicht der Grund, warum ich es mir auf den Nachttisch gelegt habe, sondern der Pendragon Verlag hat schon so eine ganz kleine Affinität, glaube ich, auch zu Südamerika. Schaut da sehr genau hin, auch auf Romane, die vielleicht große Verlage nicht machen wollen. Dieser Roman spielt, ich kann das nicht anders sagen, ich war natürlich noch nie in Argentinien, aber der spielt wirklich in der Pampa. Also da ist nichts, da sind ein paar Dörfer. Und eines Tages erscheint ja in dem örtlichen Café, in dem Treffpunkt der Leute, ein ja ziemlich lauter Mensch, der nach einer Person fragt. Kurze Zeit später ist dieser Fremde dann tot und ja, kurze Zeit später kommen dann aber andere, die wiederum ihn suchen und damit beginnt eine Rachegeschichte. Was mich bisher daran fasziniert, es hat wirklich so eine schlichte, schnörkellose, ja, naturnahe Sprache, erinnert mich fast an Western. Ja, und das ist ganz selten, dass du in dem Genre das mal hast. Es gab ein, zwei von Elmore Leonard, großer amerikanischer Autor. Es gab sogar mal einen deutschen Autoren, Thomas Willmann, der einen Roman geschrieben hat, der, wo du am Anfang gar nicht blickst, ist das, in welcher Zeit spielt er? Ist das ein Western? Wird das ein Krimi? Daran erinnert es mich bisher. Und wie gesagt, das ist bisher eine Freude ist so vielleicht das falsche Wort, aber ich finde es sprachgewaltig und bisher ziemlich begeistert. Und das ist auch so ein Fall, es wird nie irgendwie ein großer Erfolg, das kann ich leider jetzt schon sagen. Es wird vermutlich in den großen Buchhandlungen eher überhaupt nicht zu liegen sein. Das hat ja nichts mit der Qualität zu tun. Ja, diese alten Fäden, diese alten Rachegeschichten finde ich tatsächlich oft ein spannendes Grundmotiv, weil ich es auch für so ein altes, wirklich Grundmotiv halte.
Das zweite Buch, was ich gerade lese, ist von Benedikt Wells, Die Geschichten in uns vom Leben und vom Schreiben. Witzigerweise, das ist hier gar nicht so geplant gewesen, aber habe ich ja jetzt in dieser Folge auch öfter davon gesprochen, jetzt zum Beispiel, was man machen kann als Autorin, ne? Natürlich die jeweiligen Bücher im Genre oder auch außerhalb des Genres lesen oder auch eben solche Schreibkurse, Webinare oder so besuchen, aber eben auch Schreibratgeber lesen. Und das ist einer, in den ich jetzt seit Wochen immer mal wieder reingucke. Das ist das erste Buch von dem Autor, das ich lese, der ja sehr, sehr erfolgreich ist. Das ist ein Belletristik-Autor, der stand ja mit Vom Ende der Einsamkeit ewig auf der Bestsellerliste vor, ich weiß gar nicht, wann war das, 2016 oder so? 2018 müsste es so gewesen sein. Mir sind aber die Bücher, ich habe auch mal eins von ihm geschenkt bekommen, Heartland war das, glaube ich, die sind mir aber ein bisschen zu melancholisch und zu traurig. Also da kann ich mich dir anschließen, dem, was du bei deiner ersten Empfehlung gesagt hast, Christian. Ich bin da auch oft nicht so in der Stimmung, sowas zu lesen. Aber er ist sehr erfolgreich und hat eben dieses Buch herausgebracht letztes Jahr. Das ist eine Mischung aus Autobiografie und Schreibratgeber. Der Titel ist, und jetzt kommen wir auch wieder so ein bisschen in unsere Richtung, ist angelehnt an On Writing von Stephen King, ja. Und das heißt ja auch das Leben und das Schreiben in der deutschen Übersetzung. Das habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen. Und jetzt eben dieses hier von Benedikt Wells. Und ich muss wirklich da sagen, obwohl ich von dem Autor noch keines seiner belletristischen Werke gelesen habe, ist das wirklich gut, weil es ist keine Selbstbeweihräucherung, was du ja gerne auch mal hast bei erfolgreichen Autoren, sondern er schreibt wirklich offen und ehrlich auch über schwierige Zeiten, was ihm da eben auch rausgeholfen hat, wie seine Entwicklung war und so. Das ist so fesselnd irgendwie, hätte ich vorher gar nicht erwartet. Man kann da aber auch sehr, sehr gut querlesen und immer mal wieder reinschauen. Dafür eignet es sich auch gut. Es ist sicherlich vor allem für Fans von ihm sehr interessant, aber auch wenn man mehr als Leserin erfahren will, zum Beispiel, wie arbeiten Autoren eigentlich, oder aber natürlich für alle Schreibenden auch sehr spannend. Ja, und jetzt kommen wir zu neuen Büchern, denn es kommt die Buchempfehlung. Nicht neue Bücher, in dem Sinne, dass es unbedingt Novitäten sein müssen. Es können natürlich auch Backlist-Titel sein. Ihr wisst es, wir versuchen da immer auch ein breites Spektrum abzubilden, wenn ihr uns schreibt und gerne eine Buchempfehlung haben möchtet. Und vor einiger Zeit hat uns der Christian geschrieben. Er ist auf jeden Fall einer der ersten Hörer gewesen des Krimi-Duets. Der hat uns nämlich schon mehrfach gemailt und deshalb freuen wir uns, ihm heute nun endlich auch die Buchempfehlung mitgeben zu können. Und die ist diesmal auch etwas spezieller, denn er sucht eine Buchempfehlung oder gerne auch zwei vielleicht für die Nachkriegszeit. Ja, er sagt, das ist eine Phase zwischen Neuanfang und Kontinuität und ob wir halt gute Kriminalromane kennen, die in der Nachkriegszeit spielen. Er hat hier auch einige Beispiele genannt, also einige Autoren, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel Philip Kerr. Harald Gilbers, Brigitte Glaser oder auch Jürgen Tietz. Ist aber auch offen für ganz andere Ideen. Ja, Christian, da hat ja dein Namensvetter auch schon ordentlich vorrecherchiert quasi. Hast du denn noch Buchempfehlungen für ihn oder kannst auch auf das eingehen, auf die Autoren, die er schon genannt hat?
Genau, also bei Philipp Kerr ist es ja so, dass er eine wirklich jahrzehnteumspannende Serie um Bernie Gunther, einen Ermittler, hat. Aber wie gesagt, so gut mir die auch gefallen, ich halte sie für eine der besten dekadenumspannenden Krimiserien aller Zeiten. Die kennt er ja und diese Zeitspanne, die ihn interessiert, Christian, ist ja Nachkrieg. Da hat Philipp Kerr einige geschrieben in der Bernie Gunther-Reihe, aber die spielen oft auch in anderen Ländern. Und so wie ich das rausgehört habe, möchte er was über Deutschland lesen in der Nachkriegszeit. Der von ihm erwähnte Jürgen Tietz mit bisher 2 Büchern, da muss ich gestehen, obwohl ich die immer im Hemmet habe und die in Berlin manchmal auch im historischen Regal stehen, ich habe beide noch nicht gelesen. Die wenigen Stimmen, die ich gehört habe, er ist ja seit 3 Jahren auf dem Markt, waren positiv, aber das ist dann immer schwer, um es wirklich sicher weiter zu empfehlen. Ja, ich habe schon noch ein bisschen das rausgesucht. Also wenn es in Richtung Berlin gehen soll, würde ich ihm einen eigenständigen Roman von Pierre Frey empfehlen, Onkel Toms Hütte, der im Nachkriegs-Berlin spielt, über mehrere Jahre und wirklich ein Bild, glaube ich, von dieser Zeit abgibt, was ihn, den Christian, interessieren dürfte. Unabhängig von Berlin würde ich ihm auf alle Fälle noch etwas für mich sehr Erfreuliches empfehlen. Und zwar gab es in den 50er Jahren ein Autorenduo, Milo Dor und Reinhard Federmann, die mehrere Romane zusammengeschrieben haben und unter anderem auch 3, die du als historische Kriminalromane der Nachkriegszeit in Wien spielend bezeichnen kannst. Und die waren alle lange nicht mehr lieferbar, aber der eine internationale Zone ist in diesem Jahr beim österreichischen Picus Verlag wieder erschienen, also somit erhältlich. Und ich bin mir sicher, wenn der Verlag sowas anfängt, bringt er auch noch die anderen beiden. Das wäre vom selbst gelesen auf alle Fälle eine Empfehlung. Das gleiche gilt für eine Trilogie eines deutschen Autoren Kai Rademacher. Viele kennen den mit so in Frankreich angesiedelten Krimis, sehr erfolgreich, aber er hat früh eine Serie geschrieben, 3 Bände, die mich wirklich beeindruckt haben, weil ich selten etwas gelesen habe, was diese direkte Nachkriegszeit auch so kalt und so hart beschrieben hat. Polizisten am Stabes im Vordergrund und es ist das Hamburg der Nachkriegszeit. Die könnte ich dir alle 3 empfehlen. Und wo ich unbedingt reingucken würde, ob im Netz oder in Buchhandlungen, ist die Nachkriegsserie in Dresden von Frank Goldammer. Da unbedingt die Serie um diesen Polizisten Max Heller. Und ganz wichtig noch, mit mehreren Romanen eigenständig, aber immer in dieser Zeit spielend, Mechthild Bormann. Da würde ich genau hingucken, was dich mehr interessiert, ob die Zeit oder das Genre, weil mehrere ihrer Romane werden zu Recht als bewegende Romane in dieser Zeit spielend und ich glaube eher nur 2 als Kriminalromane diese Zeit betreffen, beworben, beziehungsweise so sind sie auf dem Markt. Wie gesagt, ich empfehle mit Absicht ja nur Bücher, die noch erhältlich sind, weil jetzt irgendwie alte, vergriffene Sachen, wo du im Netz schauen musst, wann und wo kriegst du die, macht wenig Sinn. Aber die kannst du dir eben überall, glaube ich, schon angucken, beziehungsweise ja auch im Netz relativ problemlos, in Form einer Leseprobe, beziehungsweise andere Stimmen.
Vielen Dank, Christian. Wenn ihr auch mal eine Buchempfehlung sucht, wenn ihr konstruktives Feedback habt, Fragen oder Themenwünsche, dann schreibt uns gerne an hallo@krimi-duett.de. In 2 Wochen sind wir wieder für euch da, unter anderem mit unseren Novitäten-Favoriten des Monats September. Und wir sagen auch nochmal herzlichen Dank auch an alle, wirklich, die unseren Podcast schon abonniert haben, die kommentiert haben, die bewertet haben, auch mit 5 Sternen, weil das ist ja so wichtig auch für den Algorithmus, ja, und die uns weiterempfehlen, sowohl online oder offline. Vielen, vielen Dank dafür. Und die natürlich auch mitmachen beim Krimi-Duett Buchclub, auch abstimmen. Da seid ihr auch jetzt schon immer zahlreich dabei. Das hat im Juli auch die liebe Svenja gemacht und die hat uns noch dazu ein bisschen Feedback dagelassen. Sie schreibt: Hallo Caroline, hallo Christian, herzlichen Glückwunsch zum Krimi-Duett. Es ist mir eine sehr große Freude, euch im Krimi-Duett zuzuhören und das zu meinem liebsten Lesegenre. Ich bin jedes Mal gespannt auf eure Anregungen, auf euren Austausch, darauf Neues und neue, verschiedene Perspektiven kennenzulernen. Danke für diese großartige Bereicherung der Podcast-Welt. Oh, danke, liebe Svenja. Und danke auch an alle anderen, die regelmäßig einschalten und eben das Genannte machen. Auch manchmal gibt es ja auch das Feedback persönlich. Ne, Christian, du erzählst mir das immer wieder, dass im Laden auch Leute auf dich zukommen und dir Feedback geben. Das ist sehr schön. Das habe ich natürlich nicht. Ich kann natürlich aus meinem Umfeld, sage ich mal so, aber sonst freue ich mich natürlich dann auch über eure Mails. Da gucke ich ja immer als erstes rein, leite natürlich Christian alles weiter. Aber da freue ich mich dann auch mal, wenn da auch mal Feedback eintrudelt, auch von Menschen, die ich nicht kenne. Und apropos Laden, wenn ihr ein neues Buch braucht und in Berlin wohnt und Christian natürlich auch mal wieder in Aktion erleben wollt, dann schaut doch gerne im Hemmet in der Friesenstraße vorbei oder bestellt einfach portofrei online. Wenn ihr noch mehr Lesetipps haben wollt oder Autorinnenleben Einblicke, dann folgt mir gerne auf Instagram oder TikTok. Ich heiße dort Caroline Autorin. Alle Links findet ihr in den Shownotes, ebenso die Bücher, über die wir gesprochen haben. Und jetzt können wir nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.
Da schließe ich mich an und einfach bis ganz bald.